ARD. Ich stehe auf einem Schulhof. Es ist große Pause und um mich herum rennen schreiende und lachende Kinder. Die einen spielen Fangen und Fußball, andere touren auf einem Klettergerüst herum. Sie sind total unbesorgt und neugierig. Diese Geräuschkulisse, sie klingt wohl überall im Land gleich. Und doch ist hier, an der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen, etwas anders. Die Kinder hier, die da über dem Pausenhof toben, auf die hat schon ganz Deutschland geschaut.
Eine Grundschule am Limit. 40 Kinder von insgesamt 130 müssen die erste Klasse wiederholen.
Was ungewöhnlich klingt, ist in einer Grundschule in Ludwigshafen in diesem Schuljahr Realität.
Die extrem hohe Zahl ist erschreckend.
40 Kinder, die die erste Klasse wiederholen. Diese Schlagzeile geht im Frühjahr 2023 durch die Medien. Und eine Erklärung scheint schnell gefunden. Die Gräfenau ist eine Brennpunktschule. 98% der Kinder hier haben einen Migrationshintergrund. Viele von ihnen sprechen kaum Deutsch. Aber reicht das schon als Erklärung? Oder liegt der Fehler im System? Ich möchte verstehen, was genau an der Gräfenau-Schule passiert ist. Denn es gibt auch welche, die sagen:
Die Schulen stehen nicht mit dem Rücken an der Wand, sie stehen schon im Rücken in der Wand. Wir können dem nicht weiter zuschauen.
Letztendlich müssen wir das, was da gerade stattfindet, exemplarisch sehen, weil es wird in anderen Orten genauso stattfinden. Und es ist ein Alarmruf für uns alle.
Und diesen Warnruf, den gibt es nicht erst, seit an der Gräfenau-Schule so viele Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Immer wieder machen Schulen in Deutschland Schlagzeilen. Lehrermangel, überholte Lehrpläne, marode Schulgebäude und immer wieder auch keine Chancengleichheit. Unser Bildungssystem ist nicht gerecht. Das wird einem auch schnell an der Gräfenau-Schule in Ludwigshafen klar. Wenn die Kinder nicht schnell aufholen, haben sie in unserem Schulsystem echt schlechte Chancen. Dann sind sie erstmal aus der Grundschule raus und auf der weiterführenden Schule ist der Weg für die meisten von ihnen schon vorbestimmt. Ich habe genau das als Lehrerin an einer Haupt- und Realschule in Ludwigshafen immer wieder erlebt, habe darüber ein Buch geschrieben. Ich habe zu viele Kinder scheitern sehen, weil sie Wissenslücken nicht aufholen konnten, weil sie überall anzuecken schienen und weil sie den Glauben an sich viel zu früh verloren hatten. Wie können wir verhindern, dass noch mehr Kinder auf der Strecke bleiben? Darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Lisa Graf und das ist Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Ein Podcast des SWR. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Folge 1. Chancenlotto.
Also ich habe die Abfrage gemacht für die Planung des nächsten Schuljahres und ich habe die Zahlen der Kollegen in der Hand, zähle durch, gerade bei den ersten Klassen, weil das schon immer so, ja, ich sag mal, die kritische Klassenstufe ist.
Das ist Barbara Mächtle. Sie ist Schulleiterin der Schule, um die es hier geht. Die Gräfenau-Schule in Ludwigshafen.
Ich sitze da und zähle durch und denke, hui, sind aber jetzt mit 40 sehr viel mehr als in den vergangenen Jahren.
Als Barbara Mächtle im Frühjahr 2023 die Abfrage macht, wie viele Kinder in die nächste Klassenstufe versetzt werden, denkt sie sich bei den 40 Kindern trotzdem erstmal nichts weiter. An ihrer Schule gibt es schon immer viele Kinder, die eine Klasse wiederholen. Dass die ganze Sache dann überhaupt an die Öffentlichkeit kommt, ist damals eher ein Zufall. Eigentlich will Mächtle in einem Interview von ihrer Arbeit an einem Projekt für Ludwigshafener Kitas erzählen. Dort erklärt sie erstmal beiläufig, dass viele Kinder, die in ihre Schule kommen, anfangs Probleme haben. Auf die Frage, welche genau, sagt sie:
Sie waren nicht lange in der Kita. Die Kinder sind Strukturen nicht gewöhnt. Sie haben Probleme bei der Eingewöhnung. Und dann fällt die magische Zahl, die 40, als nämlich gefragt wurde, ja, wie äußern sich die Probleme, sage ich, naja, in diesem Jahr wiederholen wohl 40 Kinder die erste Klasse. Und die Verabschiedung war, Frau Mächtle, das wird Wellen schlagen.
Und das tut es bald auch. Das ahnt Barbara Mächtle da aber noch nicht.
Ich bin sehr naiv vielleicht in die Osterferien damals und habe gedacht, ja Gott, ein Zeitungsartikel, das wird jetzt nichts Dramatisches werden.
Aber aus einem Artikel werden zwei, dann immer mehr und dann kommen Kamerateams. Die Gräfenau-Schule macht bundesweit Schlagzeilen. Die Bild-Zeitung schreibt damals, das ist eine der bittersten Geschichten der angeblichen Bildungsrepublik Deutschland. Aus der Gräfenau-Schule wird die neue Brennpunktschule gemacht. Auch der SWR berichtet damals und spricht mit Barbara Mächtle über die Gründe.
Also ich habe im Moment rund 450 Kinder, davon 98% Kinder mit Migrationshintergrund, was sich sprachlich sehr, sehr auswirkt. Diese Kinder sprechen wirklich kein Deutsch, weil im häuslichen Umfeld kein Deutsch gesprochen wird. Die Kinder kommen aus Familien, wo die Eltern oft sehr wenig Schule genossen haben.
Was Barbara Mächtle im Frühjahr 2023 dem SWR sagt, ist eigentlich ein Hilferuf, dass sich etwas ändern muss, damit die Schule die Lage in den Griff bekommt. Für viele ist es aber auch ein gefundenes Fressen. Vor allem in den Social-Media-Kommentarspalten.
Es ist doch Fakt, dass offensichtlich immer noch viele Eltern mit Migrationshintergrund eine gute Bildung nicht für nötig halten.
Bye-bye Deutschland.
Alles nur noch katastrophal. Das einst schöne Deutschland geht unter.
Wenn man in Ludwigshafen mal durch die Innenstadt läuft, wundert mich das nicht. Da spricht keiner mehr Deutsch.
Und die AfD-Fraktion im Rheinland-Pfälzischen Landtag schreibt auf dem Nachrichtendienst X, früher Twitter,
98% Migrationshintergrund und mangelnde Deutschkenntnisse. Probleme sind hausgemacht. Ampelpolitik gefährdet Zukunft unserer Kinder.
Barbara Mächtle selbst zeigt sich im Interview mit dem SWR damals verärgert über die Politik.
Von der Politik im Ministerium fühle ich mich alleingelassen. Und da spreche ich auch für etliche Schulleiter. Die Schulen fühlen sich alleingelassen.
Und so wird die Gräfenau-Schule zum Politikum. Im Rheinland-Pfälzischen Landtag wird hitzig diskutiert.
Ich spreche über viele Schulen im Land, deren Schulleiter aus Angst vor Sanktionen sich nicht trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen, die aber mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
Es geht um Sprache, Sprache, Sprache. Es hat nichts mit Migrationshintergrund zu tun.
Obwohl die Fakten eindeutig sind, zündet die SPD-Fraktion eine Nebelkerze, lenkt vom eigentlichen Problem ab und beleidigt die einheimische Bevölkerung.
Das, was Sie hier tun, ist unfair. Es ist unfair gegenüber unseren Schulen in Rheinland-Pfalz. Wir haben hervorragende Schulen in Rheinland-Pfalz.
Barbara Mächtle ist plötzlich mittendrin. Trotz der unerwarteten Aufmerksamkeit ist sie aber auch froh über den Schritt in die Öffentlichkeit. Aber nicht alle sind damit so glücklich. Deshalb ist eine Sache wichtig, wenn es in diesem Podcast um Barbara Mächtle geht. Das, was sie sagt, sagt sie hier nicht in ihrer Funktion als Schulleiterin, sondern als Gewerkschaftsmitglied des Verbands Bildung und Erziehung.
Für mich war es nie eine Option, keine Auskunft zu geben. Nicht, weil ich so gerne in der Presse bin und so gerne mein Bild in der Zeitung sehe. Es sind einfach Tatsachen, die ich geschildert habe. Und ich frage mich auch, an einer Schilderung von Tatsachen kann nichts Verfängliches sein. Und die Reaktionen aus der Öffentlichkeit zeigen mir aber, dass die Öffentlichkeit durchaus aber auch froh ist, diese Tatsachen zu erfahren, weil ja sonst gar nicht so viel nach außen dringt aus den Schulen. Aber ich weiß von vielen Schulen, dass sie mit dem, was ich sage, absolut einverstanden sind und das durchaus auch auf ihre Schule übertragen.
Auch Barbara Mächtle ist sich also sicher. Die Gräfenau-Schule ist kein Einzelfall. Auch wenn das Viertel, in dem die Schule liegt, besondere Eigenschaften mit sich bringt. In Ludwigshafen-Hemshof leben viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Auf die Schule allein gehen Kinder aus 30 verschiedenen Nationen. Gleichzeitig ist das Viertel stark von Armut geprägt. Barbara Mächtle ist all das bewusst.
Also weil ich bin seit 20 Jahren an dieser Schule. Ich fühle mich auch tatsächlich hier im Hemshof wohl, weil ich die Eltern und Kinder hier durchaus als sehr dankbar erlebe, weil sie auch sehen, was man für sie tut.
Im Gespräch mit Barbara Mächtle merke ich immer wieder, dass es ihr wirklich um die Kinder geht. Sie kämpft für sie. Sie will, dass sie gut durch die Schule kommen und fühlt sich dafür verantwortlich. Deshalb macht sie immer wieder auch Hausbesuche bei Kindern, die in der Schule Probleme haben.
Wenn hier 8 bis 9 Leute vielleicht auf 80 Quadratmeter leben, ist das ein anderes Leben, als wenn eine vierköpfige Familie in 140 Quadratmeter lebt. Und dann versteht man oftmals auch, warum das Kind vielleicht morgens etwas müde ist, warum vielleicht Dinge fehlen, die es haben sollte, warum es vielleicht zu spät kommt. Und wenn man das verstanden hat, hat man einen anderen Blick aufs Kind.
Auch wir wollen besser verstehen, wie die Familien leben, deren Kinder auf die Gräfenau-Schule gehen. Wir, das sind übrigens außer mir auch meine Kolleginnen Laura und Olga. Mit ihnen zusammen mache ich diesen Podcast. Wir drei sind ungefähr zur gleichen Zeit durch das gleiche Schulsystem gegangen und jede von uns hat damit sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Denn viele verschiedene Faktoren beeinflussen, wie man Schule erlebt, wo man wohnt zum Beispiel oder was die Eltern machen. So ist es auch im Hemshof. Vieles kommt an der Gräfenau-Schule zusammen.
Dürfen wir Sie ganz kurz ansprechen?
Ja, bitte.
Wir sind vom SWR, vom Radio. Aha. Und wir machen einen Podcast über die Schule.
Aha.
Und wollten einfach mal so ein bisschen über die Schule sprechen und wie das so ist, ein Kind auf der Schule zu haben.
Dann müssen wir das Mikro ausmachen. Die Mutter will nicht aufgenommen werden. Es ist nicht ganz einfach, das Vertrauen der Menschen im Viertel zu gewinnen. Vielleicht, weil sie die Schlagzeilen kennen. Auch Barbara Mächtle vermittelt keine Kontakte mehr an die Presse. Schließlich haben wir doch noch Glück. Eine Kollegin aus dem SWR-Studio Ludwigshafen bekommt den Kontakt von einer Familie, die bereit ist, mit uns zu sprechen. Wenn auch nur für ein Interview und anonym. Denn sie wollen weder öffentlich noch von der Schule erkannt werden. Die Familie lebt seit mehreren Jahren in Deutschland. Ihre Tochter, wir nennen sie ab jetzt Eileen, muss die 1. Klasse wiederholen. Wir können mit ihrem Vater, wir nennen ihn Hamza, über die Schule und seine Tochter sprechen. Hamza bittet uns herein und führt uns direkt in die Wohnküche. Die Wohnung wirkt hell und gemütlich, aber auch ziemlich klein für eine Familie mit mehreren Kindern. Während wir die Mikros auf dem Esstisch aufbauen, bietet Hamza uns allen etwas zu trinken an. Hamza ist so ungefähr mein Alter, Anfang, Mitte 30. Er wirkt total sympathisch und aufgeschlossen. Und als Eileen und ihre Geschwister neugierig durch die Küchentür spähen, lacht er und winkt sie herein. Nach und nach kommen sie in die Küche geschlichen, stellen sich hinter und neben Hamza und das kleinste Kind klettert auf seinen Schoß.
Ja. Oh. Aber es ist immer so bei den Kleinen.
Entschuldigung, dass sie sich dazu setzen.
Eileen betritt als Letzte die Küche und Hamza stellt sie uns vor. Sie wirkt ziemlich verlegen, aber auch ein bisschen stolz. Als wüsste sie nicht so richtig, was sie mit unserer Aufmerksamkeit anfangen soll. Eileen lächelt uns an und irgendwie springt sie so, wie sie da vor uns steht, direkt in mein Herz. Dann beginnt Hamza zu erzählen.
Nachdem ich geheiratet hatte, begannen einige Probleme und ich musste mich um meine Familie kümmern. Es gab keine Arbeit in meiner Heimat, also mussten wir hierher kommen. Wir wollten, dass unsere Kinder in die Schule gehen können.
Die Kinder, das merken wir in diesem Gespräch schnell, sind für Hamza alles. Hamza hat für die Bildung seiner Kinder einiges auf sich genommen. Er hat sein Leben in seiner Heimat aufgegeben und ist nach Deutschland gekommen, in der Hoffnung, dass sie hier die Chance haben, ihre Träume zu verwirklichen. Aber diese Träume, die drohen für Eileen jetzt schon zu zerplatzen, in der 1. Klasse. Seine Hoffnung hat sich bisher nicht erfüllt. Und das ist Hamza auch schmerzlich bewusst. Er sieht, dass seine Tochter es in der Schule schwer hat. Er sagt uns aber auch,
sie ist sehr schüchtern. Ihr Deutsch ist sehr gut, sie spricht sehr schön. Aber weil sie in der Schule nicht spricht, haben sie abgestempelt.
Zwischen der Eileen in der Schule und zu Hause sieht Hamza einen krassen Unterschied.
Zu Hause verhält sie sich anders als in der Schule. Ich hatte es ja schon erzählt, sie ist schüchtern und schämt sich. Sie spricht sehr leise und ihre Stimme ist manchmal kaum zu hören.
Dass Eileen sehr schüchtern ist, haben wir ja gleich gemerkt. Dass sie tatsächlich ziemlich gut Deutsch spricht, merken wir später, als wir die Mikros ausschalten und noch ein bisschen mit ihr und ihrem Bruder quatschen. Der ist ein Jahr jünger als Eileen und ganz und gar nicht schüchtern. Er plappert in fließendem Deutsch drauf los und langsam taut auch Eileen auf. Dann sagt sie sowas wie, das stimmt doch gar nicht und erzählt uns, wie sie die Sache so sieht. Hat ihr Vater recht? Hat sie in der Schule wirklich einfach einen Stempel aufgedrückt bekommen? Kann kein Deutsch? Die Schule damit konfrontieren können wir leider nicht. Dafür müssten wir Eileens Identität gegen den Wunsch der Familie aufdecken. Aber was bräuchte Eileen, um in dieser Situation in der Schule besser zu werden? Ihr Vater hat davon eine ziemlich konkrete Vorstellung.
Sie braucht einen besseren Lehrer, jemanden, der sich auf sie einlässt. Sie müssten sie mehr reden lassen, sie vorlesen lassen, damit sie besser Deutsch lernt.
Aber das ist schwierig an einer Schule, wo so viele Kinder Sprachprobleme haben. Was Lehrerinnen vor allem in der ersten Klasse hier alles leisten müssen, ist enorm. Das werden wir später selbst noch sehen. Und das weiß auch Hamza.
Sie ist nicht das einzige Kind. Sie können sich nicht nur um sie kümmern.
Hamza hat natürlich recht. Wie soll das gehen in einer Klasse von 25 Kindern mit vielfältigen Hintergründen und unterschiedlichsten Bedürfnissen? Das deutsche Schulsystem ist auf Schulen wie die Gräfenau nicht ausgelegt. Aladin El-Mafalani ist einer der bekanntesten Bildungsforscher Deutschlands. Eine Ursache dafür sieht er darin, dass das Wort Migrationshintergrund im Schulbetrieb ein Reizwort ist. Im SWR-Podcast Die Schule brennt mit Bob Blume erklärt er das so.
Die Kategorie kommt aus einer Zeit, als Migration etwas war, was sozusagen die Ausnahme darstellen sollte. Und man versuchte abzubilden, wie viele sind es eigentlich, diese Nicht-Normalen, sage ich jetzt mal.
Gerade an Schulen wie der Gräfenau sind Kinder mit Migrationsgeschichte aber schon lange nicht mehr die Ausnahme. Ihr erinnert euch, auf die Gräfenau gehen Kinder aus ungefähr 30 Nationen.
So zu tun, als wenn ein türkischstämmiges Kind in der vierten Generation und ein Kind, was gerade aus der Ukraine gekommen ist und erst ein halbes Jahr in Deutschland ist, und ein Kind, das einen kroatischen Elternteil und einen senegalesischen Elternteil hat und die dritte Sprache gerade lernt, als hätten die was gemeinsam. Die haben gar nichts gemeinsam. Die haben nur was gemeinsam, wenn wir sagen, Deutsche ohne Migrationshintergrund, das ist die Norm, also entsprechen die nicht der Norm. Aber so kann man pädagogisch nicht arbeiten.
Momentan sind deutsche Schulen aber nicht so ausgestattet, dass sie mit dieser Diversität umgehen können. Kinder wie Eileen haben es darum schwer.
Weil Migrationshintergrund, das ist das Erste, was Pädagoginnen und Pädagogen im Kopf haben. Ojemine, der Lehrplan, wie kriege ich das jetzt umgesetzt? Zweitens gibt es aber Lehrkräfte, die sagen, in einem Raum mit Menschen, die 12 Sprachen sprechen, was ist das eigentlich für eine coole Sache?
Das starre Korsett unseres Bildungssystems lässt solche Perspektivwechsel aber kaum zu. Solange der Migrationsbezug als Problem gesehen wird, werden Kinder im Schulsystem benachteiligt. Denn Studien zeigen, dass selbst unbewusste Vorurteile gegenüber Schülern mit Migrationsgeschichte zu ungleichen Bildungsempfehlungen und Noten führen. Das System ermöglicht keinen anderen Blick auf diese Kinder. Lehrkräfte können nur schwer allen Bedürfnissen gerecht werden.
Und das ist die pädagogische Herausforderung.
Diese Herausforderung kostet Geld und Personal. Aber gerade an Grundschulen reichen die Mittel nicht aus. Pro Kopf gibt Deutschland weniger Geld für die Grundschule aus als für weiterführende Schulen. Dabei wäre es wichtig, dass gerade in der Grundschule möglichst viele Mittel genutzt werden.
Kitas und Grundschulen, das ist das Wichtigste. Das ist die Grundlage dafür, dass die weiterführenden Schulen funktionieren.
Denn die Grundschule ist der Ort, wo Weichen noch gestellt werden können. Die Lücken, die in der Grundschule entstehen, können später nicht mehr aufgeholt werden.
Unser System hat sich Jahrzehnte daran gewöhnt, dass nun mal so irgendwas zwischen 5% und 10% der Jugendlichen scheitert. Kein Schulabschluss schafft. Daran haben wir uns gewöhnt.
Um das zu ändern, müsste das System den Fokus noch früher auf Kinder mit schlechten Bildungschancen legen. Und zwar schon ab der Kita. Schon hier müssten zum Beispiel schlechte Sprachkenntnisse ausgeglichen werden. Aber in Deutschland gibt es viel zu wenige Kita-Plätze. Auch in Ludwigshafen, da fehlen rund 3000. Auch Eileen hat keinen Kita-Platz bekommen. So kommen die Kinder vor der Schule kaum mit Deutsch in Berührung. Momentan müssen Schulen wie die Gräfenau auch dieses Problem auffangen. Die zusätzliche Sprachförderung hat im normalen Schulbetrieb aber kaum Platz. Eltern wie Hamza können da auch wenig auffangen. Aylins Vater versucht aber zu unterstützen, wo er kann.
Für mich ist es auch schwierig, aber es gibt ja Buchstaben. Sie zeichnet sie nach, zum Beispiel A, B, C, D, E. Da helfe ich mit. Zum Beispiel ihren Namen zu schreiben. Ich schreibe ihn und lasse sie dann dasselbe nochmal schreiben.
Wir und Hamza wissen, das allein wird vermutlich nicht reichen, um sie durch eine deutsche Grundschule zu bringen. Dabei hat Aylin jetzt schon einen ziemlich klaren Plan für ihre Zukunft.
Der Traum meiner Tochter ist es, Ärztin zu werden, so hat sie es gesagt, Ärztin oder Krankenschwester.
Aber ist das mit ihren Lebensumständen überhaupt möglich? Das frage ich Hamza und er gibt die Antwort, die wohl jeder liebende Vater geben würde.
Ich würde alles tun, was in meiner Macht steht, um ihre Träume zu verwirklichen.
Aber kann das, was Aylins Vater tut, reichen? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie ihren Traum, Ärztin oder Krankenschwester zu werden, erreichen kann? Die Statistik spricht jedenfalls gegen sie. Kein Wunder also, dass die Lehrkräfte an der Gräfenau-Schule, wo die meisten Schüler aus ähnlichen Verhältnissen wie Aylin kommen, ziemlich viel auffangen müssen. Ich will wissen, wie sie die Situation an der Gräfenau sehen. Eva-Maria Wenz ist Klassenlehrerin einer ersten Klasse an der Gräfenau-Schule. Sie unterrichtet eine von Aylins Parallelklassen. Auf dem Tisch von Frau Wenz steht eine Thermoskanne, aus der riecht es nach Fencheltee. Sie wirkt wie eine dieser Lehrerinnen, die trotz einer gewissen Strenge auch immer einen Safe Space ausstrahlt. Wenn Frau Wenz erzählt, was sie an ihren Schülerinnen mag, dann sagt sie Dinge wie:
Wie hilfsbereit die untereinander sind. Also wirklich, dass die versuchen, sich gegenseitig zu helfen.
Frau Wenz liegt es am Herzen, dass sie die Schule meistern.
Ich hatte einen im Halbjahr, da haben wir immer noch mit den Buchstaben gekämpft. Da saß er einmal vor mir. Und er kam einfach aus dem Haus: Aber ich kann doch nicht lesen. Und ich so: Okay, aber wir müssen trotzdem die Buchstaben üben. Und jetzt hat es geklappt. Demnächst hat er Wörter vorgelesen und einen ganzen Satz vorgelesen. Und das ist einfach schön.
Diese Erfolgserlebnisse gehen aber auch immer mit Verlusten einher. Je mehr Kinder Hilfe brauchen, umso wahrscheinlicher ist es, dass andere hinten runterfallen.
Manchmal komme ich mir wirklich so vor wie ein Oktopus, der an ganz vielen Stellen gleichzeitig sein müsste. Ich kann nicht jedem Kind gerecht werden, leider. Leider. Also ich sehe immer wieder, dass ich ein Kind vergessen habe.
Als wir den Unterricht von Frau Wenz besuchen, merken wir, wie oft die Kinder ihre Aufmerksamkeit brauchen.
Wenn noch jemand dabei wäre, der sich mit einem Kind in eine ruhige Ecke setzt und noch mal lesen übt.
Frau Wenz wünscht sich also eigentlich für ihre Schüler das Gleiche, was sich Aylins Vater für seine Tochter in der Schule wünscht.
Kindern noch mal die Hausaufgabe zu erklären. Da bräuchten die hier in der Schule noch viel mehr. Also dass es eine Hausaufgabenbetreuung für alle gibt. Und nicht nur für ein paar. Wir müssen die Plätze auslosen.
Hausaufgaben. Das ist so ein umstrittenes Thema, nicht nur in Deutschland. Braucht man sie überhaupt? Bringen sie etwas? Oder sind sie vielleicht verschwendete Zeit? Heute werden an den meisten deutschen Schulen immer noch Hausaufgaben aufgegeben. Studien zeigen allerdings immer wieder, dass Hausaufgaben für Familien eine Belastung sein können. Wenn Eltern zum Beispiel keine Zeit oder Möglichkeit haben, ihren Kindern dabei zu helfen, dann wirkt sich das nicht nur auf die Qualität der Hausaufgaben aus, sondern auch auf die Noten der Kinder. Aylins Bruder hat das glückliche Los einer Hausaufgabenbetreuung gezogen. Dass sie ihm gut tut, merken wir schnell, als wir mit ihm sprechen. Er wirkt selbstbewusst und hat einen großen Wortschatz. Uns erzählt er, dass er keine Probleme in der Schule hat. So entsteht selbst in der Familie Ungleichheit. Aylins Bruder kommt also mit Hausaufgaben in die Schule, bei denen er professionell unterstützt wurde. Währenddessen kann Aylin zusammen mit ihrem Vater gerade mal Buchstaben nachzeichnen. Kein Wunder, dass sie in der Schule nicht vorankommt im Vergleich zu ihrem Bruder. Dabei würde jedes Kind von gut gemachten Hausaufgaben und Klassenzimmern mit mehr Personal profitieren. Doch im Moment ist diese Vorstellung weit von der Realität an der Gräfenau-Schule entfernt. So wie es jetzt ist, kommt Frau Wenz auf jeden Fall an ihre Grenzen.
Ich muss dann irgendwann sagen, da komme ich nicht weiter. Wir haben jetzt alles gemacht. Wir haben versucht, überall Hilfe zu bekommen. Entweder liegt es an dem System, dass wir nicht weiterkommen. Oder auch familiäre Gründe, dass die Elternarbeit schwierig ist. Da kommt man sich manchmal echt eiskalt vor, wenn man dann sagen muss, das kann ich jetzt nicht alles machen. Dieses Problem kann ich jetzt nicht lösen. Das ist schon irgendwie schizophren, wenn man dann denkt, ja, das sind alles Kinder. Man will doch das Beste für die Kinder und dann aber sagen muss, ich kann das Problem aber nicht lösen. Ob das jetzt familiäre Probleme sind oder schulische Probleme, da komme ich jetzt nicht weiter.
Wenn Frau Wenz nicht weiterkommt, dann kann es bedeuten, dass in diesem Moment die Bildungsbiografie dieses Kindes auf eine schiefe Bahn gerät. Doch die im Grundschulalter entstandenen Defizite werden ja mit der Zeit immer größer und sind kaum noch aufzuholen. Das bedeutet auch, dass etwas für uns alle so Zentrales wie Lesekompetenz diesen Kindern nicht mitgegeben werden konnte. Und das ist ein Riesenproblem. Zur Lesekompetenz gibt es eine eigene Studie. Die Internationale Grundschulleseuntersuchung, kurz IGLU. Von der habt ihr vielleicht auch schon mal was gehört. 2022 hat sie ergeben, rund ein Viertel der deutschen Viertklässler verfehlt beim Lesen die Mindeststandards. Also sie verlassen die Grundschule, ohne richtig lesen zu können. Die Bildungsforscherin Nele McAlvany ist die Studienleiterin für IGLU in Deutschland. Sie sagt,
es gibt auch Länder, die ähnliche Ergebnisse haben, aber doch wenige, die tatsächlich noch schlechter sind als wir.
Diesen Abwärtstrend erlebt Deutschland in der IGLU-Studie seit der Erfassung im Jahr 2006, also seit ungefähr 20 Jahren.
Für das Lernen in fast allen Fächern muss man lesen können, aber auch für den Weg danach ist Lesekompetenz essentiell. Also egal, ob es um die Teilhabe am Berufsleben geht, um gesellschaftliche Teilhabe oder schlicht die private Lebensführung. Immer muss man auf schriftliches Material in der einen oder anderen Form zurückgreifen können.
Lesen ist nicht bloß eine wichtige Fähigkeit, sie ist die Basis für alles. Und wenn diese Basis nicht allen Kindern in der Grundschulzeit mitgegeben wird, ist das natürlich ein Problem. Und davon sind bei weitem nicht nur Kinder betroffen, die zu Hause kein Deutsch sprechen.
Auch Kinder, die mit zwei deutschsprachigen Eltern aufwachsen oder auch einem deutschsprachigen Elternteil, haben häufig Sprachkompetenzen, die noch deutlich weiter gefördert werden müssen.
Wenn wir uns vorstellen, dass im Moment 25% der Viertklässler ohne ausreichende Lesefähigkeit die Grundschule verlassen, dann wird mir echt mulmig, wenn ich an unsere gemeinsame Zukunft, sagen wir so in 20 Jahren, denke.
Dadurch, dass Lesekompetenz ja wirklich eine ganz zentrale Schlüsselkompetenz ist, wird es für diese Kinder sehr schwierig sein, auf den weiterführenden Schulen erfolgreich zu lernen und ihr Potenzial zu entfalten. Das ist mit Blick auf ihren weiteren Lebenslauf nicht nur für das Individuum ein Problem, sondern auch für uns als Gesellschaft als Ganzes. Wir brauchen ja aktive Bürgerinnen, die an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik teilhaben können. Wenn Menschen kaum Chancen haben auf einen eigenständigen Lebensunterhalt und auf Sozialsysteme angewiesen sind, ist alles Geld, was wir nicht früher in die Bildung investiert haben, dann später nötig, wenn die Menschen erwachsen sind.
Was Nele McAlvany da sagt, das bleibt bei mir echt hängen. Dass Kinder wie Eileen später mit Wissenslücken die Schule verlassen, das geht uns alle etwas an. Schlechte Bildung bedroht unser Zusammenleben als Gesellschaft. Es geht hier um unsere gemeinsame Zukunft. Wir geben diesen Kindern kein Handwerk mit, um aktiv an unserer Gesellschaft teilhaben zu können. Es muss jetzt was geschehen. Das sieht auch die Schuldirektorin der Gräfenau-Schule, Barbara Mächtle.
Im Hinblick auf die Kinder kannst du nicht weitergehen. Die stolpern durchs Leben ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Wenn ich mir überlege, welche Kinder im Sommer die Schule verlassen mit zum Teil Deutschkenntnissen, wo wir ein schlechtes Gewissen haben, die an die 5. Klasse abzugeben.
Der Bericht des Sachverständigenrats für Integration und Migration aus dem Jahr 2024 sagt, Jugendliche mit Migrationsgeschichte gehen immer noch überdurchschnittlich oft auf Hauptschulen oder machen gar keinen Schulabschluss. Dabei betont dieser Bericht auch, dass Kinder mit Migrationsgeschichte vor allem Teil dieser Statistik werden, wenn sie zum Beispiel in Armut leben oder nicht ausreichend betreut werden. Daran würde an der Gräfenau-Schule Barbara Mächtle gerne etwas ändern.
Und wenn ich mir diese Kinder anschaue hier, also auch meine Kinder hier haben eine Chance verdient, später mal einen guten Beruf zu lernen und dass die Kinder ein gutes, ja, ein gutes Leben später haben, auch gut in der Gesellschaft ankommen.
Barbara Mächtle will ihren Kindern diese Chance geben. Und zwar auch, indem sie die erste Klasse wiederholen.
Uns war klar, dass die Kinder, die in die Schule kommen mit immer weniger Deutschkenntnissen, dass wir den Kindern die Chance aber auch tatsächlich geben möchten, die erste Klasse noch einmal zu machen, bis sie eine Basis haben, mit der sie dann gut starten können.
Die Empörungswelle versteht sie aber damals schnell als Chance, endlich etwas für ihre Schule zu ändern, und zwar langfristig. Und ihr öffentlicher Hilferuf bewirkte damals auch wirklich etwas. Die Landespolitik ergriff als Reaktion darauf ziemlich schnell Sofortmaßnahmen. Anfang des neuen Schuljahres wurden zum Beispiel Studierende an die Gräfenau geschickt, um im Unterricht zu unterstützen. Allerdings nur für 6 Wochen. Mächtle sagte damals, das reicht bei weitem nicht aus, um die vielen Probleme der Schule zu lösen. Aber zumindest kamen Dinge endlich in Bewegung.
Es ist im letzten Jahr durchaus einiges gelaufen mit runden Tischen, Ministerium, Schulleitung, Elternvertreter.
Eine weitere wichtige Maßnahme war der zusätzliche Sprachunterricht, der mit 2 Extrastunden die Woche aufgestockt wurde.
Zufrieden bin ich tatsächlich hinsichtlich der Sprachförderung, die wir in diesem Schuljahr durchziehen konnten, weil wir genügend anderes Personal hatten.
Eine dauerhafte Lösung gefunden war damit aber nicht. Das zusätzliche Personal konnte über ein Corona-Aufholprogramm an die Schule geholt werden, das ein Jahr später auslief. Danach wurden neue Behelfslösungen geschaffen. 1,5 Jahre später sagt Barbara Mächtle, sie sei bei der Sprachförderung weiter gut versorgt. Dafür fehle es jetzt aber an anderen Stellen. Denn durch die Sprachförderstunden verpassen die Kinder den normalen Unterricht und müssen den Schulstoff dann selbstständig aufholen. Die Lösungen bleiben also provisorisch. Ein langfristiger Plan ist nicht in Sicht.
Ein Kind braucht in diesem System Selbstbewusstsein, ein Stück Durchsetzungsvermögen. Weil mit über 20 Kindern in der Klasse, wenn man ein schüchternes kleines Mäuschen ist, kann man seine Bedürfnisse selten bis nie schildern.
Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass Kinder, vor allem mit Migrationsgeschichte, schon durchsetzungsfähig genug sein werden, um gut durch unser Schulsystem zu kommen. Und eine Debatte über die Schwachstellen dieses Systems sollte nicht auf den Rücken dieser Kinder ausgetragen werden. Sie können für all das nichts. Wir alle kennen diese Geschichten. Die Nichte meiner Nachbarin, die war früher auch arm und konnte kein Deutsch. Und heute ist sie Ärztin. Es geht also doch. Die Geschichten dieser Bildungsaufsteiger verdienen natürlich krassen Respekt. Aber aus diesen außergewöhnlichen Biografien schließen wir viel zu häufig, dass sie die Norm sind. Dass man sich einfach nur anstrengen muss. Dieses Phänomen hat sogar einen Namen. Survivorship Bias. Das bedeutet sowas wie falscher Eindruck von den Überlebenden. Das heißt, mit ihren inspirierenden Geschichten werden die, die überlebt haben, einfach nur stärker wahrgenommen. Die Realität ist aber eine ganz andere. Solche Bildungsaufsteiger sind die Ausnahme. Auf jedes Kind, das es schafft, kommen viel mehr Kinder, die es nicht schaffen. Und ums Überleben müssen in unserem Schulsystem echt viele Kinder kämpfen. Nicht nur Kinder wie Eileen, die Sprachprobleme haben, sondern auch solche, die ganz unabhängig von der Muttersprache kein ausreichendes Sicherheitsnetz zu Hause haben, das sie aufhängt. Eines dieser Kinder war auch ich. Ich weiß, was es bedeutet, die häuslichen Probleme in die Schule zu schleppen und mit allem überfordert zu sein. Ich kenne das Gefühl, wenn nichts mehr funktioniert. Und ich weiß, wie es ist, wenn in der Schule schon in der 2. Klasse niemand mehr an dich glaubt. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, dass Migration für den schlechten Zustand unserer Schulen verantwortlich gemacht wird. Doch das Problem greift so viel tiefer. Die Zahl der Kinder, die unter diesem System leiden, ist so viel größer. Und die Verantwortung dafür liegt ganz woanders. Denn auch wenn die Sprache vielleicht das Hauptproblem an der Gräfenau-Schule ist, in Deutschland werden Bildungsbiografien mit anderen Faktoren geschrieben. nämlich nach Bildungsstand, wie arm oder reich, wie krank oder gesund, wie glücklich oder unglücklich deine Eltern sind. Und diese Dinge spielen nicht nur an Schulen wie der Gräfenau eine Rolle.
Das, was wir da wie unter einem Brennglas sozusagen sehen, ist an allen Schulen des Landes der Fall. Wir haben also Kinder, die sehr, sehr viel in ihrem Rucksack mitschleppen, wenn sie hier in die Schule kommen, an Problemen und Sorgen, die sie mit sich tragen.
Was das vor fast 3 Jahrzehnten für mich bedeutet hat und was sich seitdem geändert hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war die 1. Folge von Durchgefallen, wie Schule uns als Gesellschaft spaltet. Wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter und lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt oder eure eigene Bildungsgeschichte erzählen wollt, dann schreibt uns eine Mail an podcast-durchgefallen@swr.de. Host bin ich, Lisa Graf. Autorinnen Olga Galitzka und Laura Kschikala. Redaktionelle Mitarbeit Kypra Idi, Annalena Kahn, Nicoletta Privete, Panja Schollbach, Anna-Lara Weidinger. Regie und dramaturgische Beratung Leon Hase und Leonard Koppelmann. Projektmanagement Katja Hudelmeier und Cynthia Walter. Produktion Georg Barujanis. Distribution Ramona Lengert und Raffaela Rübsamen. Projektleitung Holger Kortüm.
Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.